Einen wunderschönen guten Abend live aus dem Kreta-Gelände in Freiburg. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos zu Schwule Welle, das Magazin. Mit mir im Studio sind der Dieter, der Alex und der Basti, die euch nun unsere Themen vorstellen.
Wir freuen uns auf Manuel Kreitmeier vom Freiburger Theater der Immoralisten, die in einer Woche mit ihrem Sommerstück Premiere haben.
Davor sprechen wir mit Marcel Schwalb, der von sich sagt, dass er agender und asexuell sei. Er engagiert sich im Bereich Queerpolitik und mit ihm wollen wir über das Thema Asexualität sprechen.
Dann sprechen wir mit dem Autor Lukas Timm, der gerade den 4. Band seiner queeren Romanreihe herausgebracht hat.
Und gleich sprechen wir mit Zoe, die uns von ihrem Leben als Transfrau berichten wird.
Nachrichten und Veranstaltungshinweise gibt es natürlich auch noch. Und wie ihr uns erreichen könnt, das erzählt euch jetzt der Oliver.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Im vergangenen Jahr beim Freiburger CSD lernte ich Zoe kennen. Zoe ist eine transsexuelle Frau, das heißt, sie wuchs im Körper eines Mannes auf und ist derzeit im Prozess, auch vom Körper her eine Frau zu werden. Seit dem vergangenen Sommer hat sich da sehr viel getan. Ganz sicher kein einfacher Prozess. Und weil ich viele Fragen dazu habe, habe ich Zoe einfach gefragt, ob sie zu uns ins Studio kommen möchte. Und sie hat erfreulicherweise zugesagt und sitzt gerade zwischen Alex und mir im Studio von Radio Dreieckland. Hallo Zoe, schön, dass du gekommen bist.
Ja, hi.
Zoe, wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass irgendetwas mit dir anders ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht zu Beginn weniger Vergleichsmöglichkeiten gehabt hast, um dir da selbst klar zu werden.
Ja, ich habe das relativ früh gemerkt, so mit 8, 9 habe ich so für mich festgestellt, dass ich mich eher zu den Mädchen hingezogen fühle. Mhm. Und ja, aber nicht halt, dass ich irgendwie jetzt mit einem Puppen gespielt habe oder so. Ich war dann natürlich in Anführungsstrichen trotzdem immer noch bei den Jungs als, aber ja, das war halt nicht so wirklich toll.
Das heißt, es bestand da dann ein Zusammenhang zwischen dem, was du jetzt für dich fühlst, ob du jetzt eher als Mann oder Frau oder Mädchen oder Junge leben willst, und zu dem, was dass du eher auf Männer oder Jungs in dem Fall oder Mädels stehst? Also ist da ein Zusammenhang oder war das jetzt erstmal komplett voneinander getrennt?
Also das ist voneinander getrennt. Also meine, also die Transsexualität ist ja, dass man einfach sich so fühlt, als, also in meinem Fall als Frau. Und die sexuelle Orientierung ist bei mir lesbisch. Ja, also ich stehe mehr auf Frauen.
Und wie hat sie das als Achtjährige bemerkbar gemacht?
Da hat sie es noch nicht bemerkbar gemacht. Das ging erst so eben in der Pubertät los. Mhm. Und
aber dass du jetzt auf Frauen stehst, hat jetzt mit der Entscheidung oder mit dem Gefühl, dass du jetzt als Frau auch als Frau leben willst, primär erstmal nichts zu tun
gehabt? Überhaupt nichts, ja.
Und wie lange hat es dann gedauert? Ich meine, du hast gesagt, mit 8 ging es los, aber da wirst du ja nicht sofort irgendwelche Schritte unternommen haben. Wie lange hat es dann gedauert, bis du dann wirklich so weit warst, da irgendwelche Schritte jetzt zu unternehmen, um da was zu ändern?
Also ich habe jetzt letztes Jahr mich geoutet als Transsexuelle. Bin jetzt eben 32. Davor habe ich halt dementsprechend die gewisse Männerrolle gespielt in verschiedenen Varianten und auch natürlich meine Eltern auch auf die Barrikaden gebracht teilweise.
Hast du dann als schwuler Mann gelebt oder als
als Macho, kann man sagen.
Also quasi das ein bisschen überkompensiert dann?
Ja, ich habe es sehr extrem übertrieben.
Also hätten wir dich vor ein paar Jahren kennengelernt, ja, dann hätten wir ein ganz anderes Bild von dir gehabt.
Genau.
Und bekamst du dann Unterstützung von deiner Familie und deinen Freunden, als du deine Entscheidung bekannt gegeben hast?
Also von Freunden habe ich auf jeden Fall Unterstützung. Mhm. Meine Eltern leider nicht, die stehen da überhaupt nicht dazu, weil sie mich natürlich auch anders kennen und meinten so ungefähr, du hast jetzt wieder irgendwie falsche Freunde ausgesucht und die reden dir das ein und dann teilweise halt wirklich, wo ich wirklich selber auch geschockt war, sehr leicht homophob und transphobisch Veranlagungen meiner Eltern, wo ich eigentlich weltoffen aufgewachsen bin.
Und wie ist es mit dem Freundeskreis damals gewesen, die damals, wo du dann noch macho-mäßiger umgezogen bist? Hast du zu denen noch Kontakt oder ist es jetzt ein anderer Freundeskreis?
Es ist schon ein anderer Freundeskreis, aber es sind auch noch Leute von früher auch noch vorhanden. Und die unterstützen mich auch.
Wo konntest du dich denn überhaupt informieren, was für Möglichkeiten du hast?
Also eigentlich eher übers Internet. Und man ist dann halt erstmal hilflos. Dann bin ich halt mal zur Hauptstraße in Freiburg, zur Psychiatrie. Und bin dann eben zum Arzt und der dann habe ich gesagt, ich bin transsexuell. Und er guckt mich an wie ein Auto und sagt, ja und jetzt, was ist Ihr Problem? Sie sind transsexuell in der UN. Und dann hat sich das halt so, habe ich dann langsam Adressen bekommen, weil man muss sich ja dann auch um Gutachter kümmern. Also man muss ja mehr oder weniger als transsexuell, muss man ja dafür sorgen, dass man eigentlich als psychisch krank abgestempelt wird, damit man dann diesen Weg gehen kann, leider.
Das ist so. Damit man die ganze Unterstützung, also jetzt auch die medizinische Unterstützung kriegt, die man dann braucht, muss man diesen Weg gehen, oder?
Ja, man muss eigentlich, also Psychiater und Psychologen müssen eigentlich sagen, sie sind kläglich gescheitert, es gibt kein dran vorbei mehr. Die Operation muss genehmigt werden, weil ich denke mal, wenn man auch mal, also ich habe schon 3 Suizidversuche hinter mir und ich denke mal, das ist auch ein ausschlaggebender Punkt und vor allem der Leidensdruck, den man da hat.
War die Entscheidung dann aber dann für dich dann auch klar, dass du eine Frau vom Körper her sein möchtest oder hattest du dann trotzdem Angst und Zweifel, ob es richtig ist? Denn die Entscheidung ist ja schon schwerwiegend.
Ich war schon immer eine Frau. Ich habe es halt nur nie ausleben dürfen, weil ich halt der Gesellschaft entsprechen musste oder ich gemeint habe, dass ich es muss.
Also war nie so, dass du dann dachtest, oh Gott, was kommt auf mich zu, sondern eher so, das ist der richtige Weg, wenn ich in die Richtung gehe.
Ja, also eigentlich, man kann es halt eben diese Männerrolle, man kann es auch einfach anders ausdrücken, so wie in den USA, ein Todestrakt, du hockst in deiner Todeszelle, kommst aber nicht raus und durch den Weg, den ich jetzt gehe, hat sich eben die Tür jetzt geöffnet. Ich kann jetzt endlich anfangen, ich zu sein.
Also es war jetzt nicht die Frage, ob du Frau sein willst oder nicht, du warst es, sondern ob du den Weg auf dich nehmen willst, das halt auch quasi nach außen zu zeigen.
Ja.
Das war die einzige Frage.
Ein bisschen aufklären.
Und jetzt, wenn man jetzt mal, ich meine, viele haben ja vielleicht noch nie irgendwie mit Transsexuellen zu tun gehabt. Wie lang geht denn das dann so ein Prozess jetzt mal rein? Ich sage es mal rein medizinisch, psychologisch gesehen, also jetzt nicht ein Entscheidungsprozess, sondern wirklich, bis man dann so weit ist, dass man dann wirklich sowohl körperlich wie auch dann juristisch und so weiter. So, wie kann man sich diesen Prozess dann vorstellen?
Also 2-3 Jahre muss man auf jeden Fall einplanen, weil, wie gesagt, die Gutachten, 2 unabhängige Gutachter müssen das praktisch bestätigen, dass man transsexuell ist. Damit kann man dann mit den Gutachten kann man dann eben zum Amtsgericht dort die Vornamens- und Personenstandsänderung vornehmen lassen und muss noch einen transsexuellen Lebenslauf, also praktisch seine Geschichte, wie das angefangen hat und so weiter, muss man dann auch noch darlegen. Und ja, dann eben halt, wie gesagt, noch zur Frauenklinik und da dann bekommt man dann, wenn da keine Einwände bestehen, bekommt man dann eben auch die Hormone, die ich jetzt eben seit 8. September letzten Jahres nehme. Muss ich dann auch, wie gesagt, mein ganzes Leben einnehmen. Also nach einer OP darf man damit nicht aufhören. Und läuft dann halt als chronisch krank, weil das halt durchgehend sein Leben, also man das Leben lang nehmen muss.
No. Und diese ganzen Schritte, also jetzt gerade diese medizinischen Schritte, psychologischen Schritte, kann man die alle, konntest du die alle in Freiburg machen oder musstest du dann auch wirklich dann woanders hingehen?
Also die Hormonbehandlung und das Stimmtraining, also Logopädie, konnte ich in Freiburg machen und in München, in Erding findet dann nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, meine große OP statt.
Okay. Hattest du das Gefühl in Freiburg, dass die Mediziner, für die das trotzdem noch was Ungewöhnliches? Kommt es oft vor jetzt in Freiburg? Oder sind die da schon routiniert?
Also sie sind da schon routinierter. Das Einzige, was halt noch eher problematisch ist, ist die Krankenkasse selbst. Mhm. Da passiert es mir regelrecht oder sehr oft, dass ich dann immer noch mit Herr angesprochen werde. Und selbst wenn man sie darauf hinweist, ja, der Herr hat gesagt und getan und würde so. Und der medizinische Dienst ist dann natürlich auch mit eingeschaltet und der muss das absegnen. Und die Ärzte natürlich vom medizinischen Dienst kennen einen natürlich leider nicht persönlich.
Jetzt ist der Prozess, also du hast ja jetzt schon einiges getan in die Richtung. Was steht denn dir jetzt noch bevor an weiteren Maßnahmen, bis das der Prozess quasi abgeschlossen ist, obwohl, so wie du es beschrieben hast, ganz abgeschlossen ist sie irgendwie nie. Ich meine, du wirst den Rest deines Lebens eben die Hormone nehmen müssen, aber bist du wirklich jetzt dann als Frau auch wahrgenommen wirst, sowohl optisch wie auch jetzt juristisch?
Ja, also wie gesagt, natürlich muss ich auch jetzt noch einmal im Passing ein bisschen arbeiten, aber eben auch die Laserbehandlung in der Hautklinik, eben für die Bartentfernung und teilweise ein bisschen auch die Brust und der Bauch. Das, also halt die natürliche Behaarung einer Frau ist natürlich dementsprechend anders als bei einem Mann. Ja. Aber das war auch, wie gesagt, ein Kampf mit der Krankenkasse, bis ich das auch schon mal genehmigt bekomme.
Ist eigentlich nur das Körperliche das Aufwendige? Du heißt ja jetzt auch anders oder heißt noch nicht anders?
Ich bin noch in dem Prozess drin, bezogen auf das Amtsgericht in Freiburg. Mhm. Aber da geht es dann relativ schnell. Mhm. Die Gutachten sind jetzt unterwegs zum Amtsgericht. Und dann kriege ich, denke ich, hoffentlich bald den richterlichen Beschluss.
Was für behördliche Hürden an sich hast du so generell? Also neben jetzt im Operativen und den Hormonen und so weiter. Was muss man sonst alles bedenken, wenn du jetzt umgewandelt wirst oder bist, behördlicherseits?
Ja, also natürlich kommen dann sämtliche, also allein schon vom Lebenslauf her, muss ich zu meinen früheren Schulen. Und die mit dem richterlichen Beschluss darauf aufmerksam machen, dass ich eben jetzt Zoe heiße und dass sie das bitte ändern müssen. Und dann muss ich halt dementsprechend die ganzen Unterlagen, sei es jetzt Personalausweis, alles muss ich halt neu beantragen. Hm. Also da kommt dann nochmal, denke ich mal, eine ordentliche Summe nochmal bei rum. Hm.
Hast du das Gefühl aber, dass die Behörden relativ routiniert mittlerweile dabei sind oder ist es immer noch für die was ganz Neues, wenn du da hingehst?
Also es ich denke mal, sie machen da nicht so wirklich die Probleme.
Gibt es was dich ärgert? Du sagst, okay, das sollte aber anders laufen, das findest du jetzt besonders schwierig. Oder bist du generell zufrieden, wie man dir hilft?
Also von der Krankenkasse her sollte da auf jeden Fall, oder von den Krankenkassen selbst, so wie es die Broschüren für Hodenkrebs oder sonst was gibt, Aufklärungsbroschüren, dass die einfach auch mal ausliehen. Mhm. Weil, soweit ich mich informiert habe, gibt's die bei jeder Krankenkasse. Mhm. Dass man da dann auch nicht mehr oder weniger dorthin kommt und ja, sie sind ja ein Mann und warum wollen sie das jetzt? Die gehen da schon eher auf die Barrikaden. Wie gesagt, auch mit der Laserbehandlung wurde mir auch gesagt, es gibt genug Frauen, die sich rasieren müssen.
Also die sehen das mehr einfach nur als Kostenfaktor.
Ja, hauptsächlich. Also der Mensch zählt nicht.
Apropos, der Mensch zählt nicht. Wie gehen jetzt so die Menschen generell, also jetzt nicht nur in deinem engeren Umfeld, sondern einfach, wenn du dich so im täglichen Leben bewegst, jetzt damit um, wenn die dir begegnen und fällt denen das auf, dass du jetzt da in so einem Prozess bist, oder?
Ja, also es fällt schon noch auf und teilweise so herablassende Blicke, das ist schon auch zu ertragen, aber wenn es verletzt dann halt schon, wenn man dann hört, guck mal, eine Transe, oder was ist denn das für eine Schwuchtel? Also deshalb musste ich mir auch schon öfters anhören.
Wenn du dir sowas anhörst, hast du das Gefühl, dass denen bewusst ist, mit wem sie es zu tun haben? Dass es also in dem Moment mit einer transsexuellen Person, also mit einer Transfrau zu tun haben? Oder stören die sich halt einfach daran, dass, ich meine, du hast ja im Prinzip gibst du dich ja weiblich, aber hast halt trotzdem noch die männlichen Züge und wie nehmen die das wahr? Wie interpretieren die das? Hast du da ein Gefühl dafür?
Also ich denke eher, das ist dann halt wirklich auch schon eher homophob und transphob. Ja.
Und putzt diese Transphobie dann auch mal in Gewalt umwandeln? Also hast du das auch schon erlebt, dass das also wirklich auch in körperliche Gewalt umgeschlagen ist?
Ja, das hatte ich leider auch schon mal erlebt. Da war ich auf dem Heimweg von der Party und es war dann morgens gegen 4:30 rum. Und da waren dann halt auch so 3 Halbstarke, die mich dann verprügelt haben. Und die haben halt registriert, ich war halt auch leiatend getrunken und habe dann halt etwas zu laut in ihrer Gegenwart da so gesagt, sollen doch alle wissen, dass ich eine Frau bin, ist mir doch egal. Und das war dann schon der Grund, da habe ich schon einen Schlag hinten im Nackenkopf gespürt.
Das heißt, sie waren mit deiner Ehrlichkeit überfordert,
ja.
oder?
Ja.
Hast du das unternehmen können? Warst du bei der Polizei oder sonst irgendwie?
Also ich bin nicht zur Polizei. Ich konnte mich zum Glück noch wehren, weil ich auch schon mal ein bisschen Karate gemacht habe. Und also ich muss wahrscheinlich den Rudelführer erwischt haben und habe ihm ordentlich unten eine reingehauen. Und dann haben die beiden anderen von mir gelassen.
Das war schon richtig
erwischt. Ja.
Wenn du jetzt anderen Leuten in deiner Lage einen Tipp geben möchtest, wenn jemand sich ähnlich fühlt jetzt wie du, wohin kann man sich am besten wenden? Was ist so jetzt im Nachhinein so deine Erfahrung?
Also wenn man sich der Sache auch noch nicht so ganz bewusst ist, würde ich einfach trotzdem die Hauptstraße 5 empfehlen, beziehungsweise Hauptstraße 8. Mhm. Einmal Frau Sandholz und Professor Dr. Ebert. Das wären so die 2 Ansprechpartner. Es gibt aber auch noch einen Herrn Erlenspiel und die sind da wirklich ein erfahrenes.
So, wir finden es ganz toll, dass du heute den Weg ins Studio gefunden hast und so habe ich dann über dein Leben auch ein bisschen berichtet hast. Das war Zoe, die als Transfrau in Freiburg lebt und wir hören nun einen Song, den du dir gewünscht hast. Er heißt Die Welt ist schwul. Von wem ist denn der und warum hast du den ausgesucht?
Der ist von Blumio. Und anlässlich des CSDs einfach mal eine Botschaft an alle homophoben und transphobischen Menschen.
Das spielen wir sehr gerne. Dann hören wir uns das Lied an.
Hallo, ich bin Jonas, alias DJ Sanoi und ihr hört die Schwule Welle.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Entschieden. Höchstes US-Gericht erklärt Eheverbote für Homosexuelle für verfassungswidrig. Bekämpft. Türkische Polizei geht gewaltsam gegen Pride-Veranstaltung vor. Gefragt. Berliner CDU führt Mitgliederbefragung zur Ehe für alle durch. Genervt. Österreichischer Volksmusiker sieht sich von Pudelnackerten umgeben. Washington. Der United States Supreme Court hat am vergangenen Freitag Eheverbote für Lesben und Schwule als verfassungswidrig erklärt. Die Entscheidung des obersten Gerichtshofs fiel mit 5-4 Stimmen. Momentan werden noch in 14 von 50 US-Bundesstaaten Lesben und Schwulen das Recht auf Ehe vorenthalten. Das verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz der Verfassung, so die Mehrheitsmeinung der Richter. Teils mit Empörung reagierten die 4 Richter, welche die Entscheidung nicht mittragen wollten. Ausschlaggebend für die knappe Entscheidung war der 1868 eingeführte 14. Zusatzartikel der Verfassung, der ein Diskriminierungsverbot enthält. Aufgrund desselben Zusatzartikels wurden vor 12 Jahren die sogenannten Sodomie-Laws als verfassungswidrig erklärt, welche bis dahin homosexuelle Sexualpraktiken kriminalisierten. Sowohl US-Präsident Barack Obama wie auch seine Parteikollegin, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, begrüßten das Urteil. Obama wird mit den Worten zitiert, die Liebe hat gewonnen, ein Sieg für Amerika. Trotz der Entscheidung des Supreme Courts gibt es weiterhin politischen Widerstand gegen die Eheöffnung. Mehrere republikanische Politiker haben angekündigt, das Urteil nicht anerkennen zu wollen. Der ehemalige republikanische Gouverneur von Arkansas, erklärte im Vorfeld der Entscheidung, dass eine Öffnung der Ehe für Lesben und Schwule das Christentum kriminalisieren würde und eine Tyrannei der Justiz sei. Brian Fisher von der einflussreichen Lobbygruppe American Family Association verglich das Urteil mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Die Zwillingstürme der Wahrheit seien von moralischen Dschihadisten zerstört worden. Istanbul. Am vergangenen Sonntag hat die türkische Polizei versucht, mit Gewalt den diesjährigen CSD zu verhindern. Noch bevor sich der Marsch in Bewegung setzen konnte, ging die Polizei mit Wasserwerfern, Gummigeschossen, Tränengas und Pfefferspray gegen die Teilnehmer des Istanbul Pride vor. Die Zugänge zum Versammlungsort wurden abgeriegelt. Laut Veranstalter traf die Teilnehmer die Polizeigewalt ohne Vorwarnung. Später wurde bekannt, dass der Gouverneur von Istanbul, Vasip Sahin, die Demonstration mit der Begründung verboten habe, weil der Termin in dem muslimischen Fastenmonat Ramadan falle. Jedoch war das bereits im vergangenen Jahr der Fall, wobei es damals keinerlei Einschränkungen seitens der Behörden gab. Damit ist das der erste eklatante Fall von Polizeigewalt beim seit 2003 jährlich stattfindenden Istanbul Pride. Nachdem es vor Ort Gespräche von Oppositionspolitikern sowie UN- und EU-Diplomaten mit der Polizei gegeben hat, hat sich die Lage wieder etwas beruhigt und es konnte dann doch noch eine Demonstration abgehalten werden. Im Laufe des Abends ist die Situation erneut eskaliert, nachdem die Polizei an mehreren Stellen der Innenstadt Wasserwerfer und Tränengas gegen sie versammelte Menschen einsetzte. So auch gegen tanzende Menschen auf einer Party des Istanbul Pride. Berlin. Morgen beginnt bei der Berliner CDU eine Mitgliederbefragung. Die ca. 12.500 Mitglieder des CDU-Landesverbandes werden zu ihrer Haltung zur Ehe für alle befragt. Bereits im Vorfeld gab es hitzige Diskussionen in der Berliner Union. In einem offenen Brief wenden sich 21 Berliner CDU-Politiker an die Mitglieder und Öffentlichkeit und fordern ein Nein zur Ehe für alle. Sie betonen, Zitat, wo von der Natur aus ein Restbestand an Ungleichbehandlung geboten ist, muss dies auch im Recht berücksichtigt werden. Sie begründen das damit, dass nicht nur im Moment der Zeugung von Kindern Vater und Mutter benötigt würden, sondern auch beim Aufwachsen. Die Ehe habe sich als Gemeinschaft von Mann und Frau bewährt. Untermauert werden soll diese Aussage mit dem Faktum, dass laut Berliner Familienbericht 2015 gut 51% der Kinder in Haushalten verheirateter Eheleute aufwachsen. Unterschlagen wird aber jedoch, dass das im Gegenschluss bedeutet, dass fast genauso viele Kinder nicht in traditionellen Familien aufwachsen. Ein weiterer Beleg dafür, dass sich konservative Politiker bei Gleichstellungsfragen argumentatorisch oft auf sehr dünnem Eis bewegen. Im Gegenzug sprechen sich in einem Flyer 28 prominente Befürworter aus den Reihen der Berliner CDU für die Ehe für alle aus. Darin werden unter anderem Rita Süssmuth und Ursula von der Leyen zitiert. Auf den Punkt bringt es dabei Mario Chaya, Berliner Senator für Gesundheit und Soziales. Er beantwortet die Frage, was ändert sich für die Ehe, mit einem knappen Nichts. München. In einem Interview mit dem Münchner Merkur hat sich der österreichische Sänger Andreas Gabalier erneut darüber beklagt, dass Homosexuelle seiner Meinung nach ihre Sexualität zu stark in die Öffentlichkeit tragen. Auf die Frage, ob er etwas gegen Homosexuelle habe, antwortete er mit einer bei Homophoben beliebten Antwort, Zitat, überhaupt gar nicht. Ich kenne sogar drei schwule Pärchen. Weiter führt er aus, dass man aus Respekt vor unseren kleinen Kindern diese Sexualität nicht ganz so breit in der Öffentlichkeit ausbreiten muss. Sie sollten sich ihr eigenes Bild über Sexualität machen, wenn sie alt genug sind und nicht auf dem Weg in den Kindergarten. Dort lauern nach seinen Worten angeblich Pudelnackerte auf großen Plakatwänden. Die Formulierung »diese Sexualität« lässt den Schluss zu, dass er sich nicht an der zur Schau gestellten Sexualität im Allgemeinen stört, sondern nur an die der Homosexuellen. In einem anderen Interview beklagte Gabalier sich, dass er sich als Heterosexueller diskriminiert fühle und ihn die Omnipräsenz von schwulen Künstlern wie Conchita Wurst störe. Ihnen riet er, sich etwas rarer zu machen. Ein Rat, den er vielleicht selber befolgen sollte. Das waren die Nachrichten der Schwulen Welle.
Hier ist die Schwule Welle live aus dem Kretergelände in Freiburg. Im vergangenen September sprachen wir schon einmal mit ihm, dem Autoren Lukas Timm. Lukas Timm ist ein Pseudonym, da der Autor seine Romane stark autobiografisch angelegt hat. Er wurde 1971 als mittleres von drei Kindern geboren. In einer niedersächsischen Kleinstadt genießt er seine Kindheit und Jugend in vollen Zügen. Mit 22 Jahren verschlägt es den schwulen Mann nach Hamburg. Wohnhaft im Stadtteil St. Georg arbeitet er heute in der Hamburger Verwaltung. So viel erfahren wir über ihn offiziell. Und dann gegebenenfalls noch viel mehr über seine Bücher. Wobei natürlich nicht immer klar ist, wo die Realität endet und die Fiktion beginnt. In seinem ersten Buch, Einer blickt durch, erleben wir die Zeit von Lukas bis zu seinem Coming-out. Er wächst in einer Kleinstadt südlich von Hamburg auf und der Buchtitel Einer blickt durch ist durchaus wörtlich zu nehmen. Lukas kann man nämlich durchaus als einen Spanner bezeichnen. Und diese voyeuristische Ader lebt er im städtischen Schwimmbad aus. Der zweite Band mit dem Titel Für den Augenblick setzt dann nahtlos am ersten an. Inzwischen lebt Lukas in Hamburg und taucht in die dortige Schwulenszene ein. Soweit sprachen wir bereits mit Lukas Timm im vergangenen September. Inzwischen ist Band 3 mit dem Titel Der Hingucker erschienen und nun ganz aktuell und passend zur vor uns liegenden Ferienzeit Band 4. Dieser heißt nun Fernstecher Gran Canaria. Herzlich willkommen zum zweiten Mal bei der Schwulenwelle, Lukas Timm.
Guten Abend, hallo, ich freue mich total, dass ihr mich nochmal eingeladen habt,
sozusagen. Ja, wir freuen uns auch.
Läuft euch auch der Schweiß?
Allerdings, hier ist es wahnsinnig heiß in Freiburg.
Super.
Lukas, zunächst brennt mir eine Frage total auf den Nägeln. In der Vorbereitung zu diesem Interview hörte ich mir unser Gespräch vom September nochmal an und das beinhaltete auch eine Art Cliffhanger. Damals erzähltest du uns ja, dass man bei dir auf der Arbeit nichts von deinem Leben als Buchautor und gar als schwulen Mann wisse. Aber in der Vorbereitung auf dieses Interview hattest du damals Material von der Schwulen Welle auf deinem Schreibtisch liegen gelassen und du sorgst dich in unserem Gespräch darüber, dass du dich eventuell damit verraten haben könntest. Wie ging es im September denn aus? Konntest du das Material noch rechtzeitig verschwinden lassen?
Ich habe das ehrlich schon wieder fast irgendwie vergessen. Das heißt, es gab natürlich kein böses Ende.
Okay.
Ich denke, die Putzfrau ist auf meiner Seite, weil die müsste das eigentlich an sich genommen haben.
Ah, aber ist verschwiegen.
Genau. Also ich bin natürlich bei der Arbeit schon geoutet, aber halt nicht als Autor. Mhm. Ne? Also es weiß schon jeder, dass ich schwul bin. Ich denke, das merkt man auch. Vor allem, wenn ich hübsche Leute vor mir sehe,
dann reagierst du auch durchaus.
Dann bin ich wohl nicht der beste Schauspieler. Beziehungsweise ist das ja auch mal Masche, ne?
Ja, klar. Ja, Lukas, deine Figur, Lukas, hat es ja bis zum zweiten Band bis in die Schwulenszene in Hamburg geschafft. Ohne nun zu viel zu verraten, kannst du uns ein wenig sagen, worum es dann im dritten Band geht?
Ja, im dritten Band ging es in erster Linie darum, nachdem ich mich bei meinem Vater oute, was ein bisschen in die Hose ging, weil das Telefon einfach aufgeknallt hat und meinte, ich glaub dir nicht, dass du schwul bist irgendwie. Und dann ging es erstmal darum, den Mann fürs Leben zu finden und dass da viele Frösche geküsst werden müssen, bevor man den richtigen findet, hat natürlich auch Unterhaltungswert. Mhm. War aber auch zum Teil sehr schmerzhaft für mich. Also mein Körper hat dann rebelliert, ich bin krank geworden, weil ich nicht die Liebe bekommen habe, die ich wollte eigentlich.
Mhm. Und nun erschien gerade jüngst Band 4, Fernstecher Gran Canaria. Das klingt sehr sommerlich. Ist das Zufall, dass der Band gerade jetzt erschien?
Lustigerweise war das thematisch wirklich jetzt dran. Mhm. Zumal man ja sagen muss, nach Gran Canaria fliegt man ja eigentlich im Winter. Ne?
Genau, ja, stimmt.
Da ist ja immer Sommer, da braucht man nicht irgendwie. Aber es stimmt, es passt zur Urlaubssaison und ich hoffe, dass der Titel auch andere Leute vielleicht mal erreicht als für die ersten Bände. So.
Um was geht es denn im vierten Band? Es geht um die große Liebe und um Urlaub, oder?
Das ist richtig. Lukas, also ich bin ja Lukas, habe die große Liebe gefunden. Ah. Und das ist der Juan aus Gran Canaria. Und das ist die Liebe meines Lebens, kann ich so sagen, um das offen zu halten, wie das jetzt aktuell ist. Mhm. Und es geht in erster Linie darum, wie Lukas auf Gran Canaria die Insel auch erlebt und sieht, wie die Spanier leben und so. Also nicht die Touristenseite, die lernt er natürlich auch kennen, aber so das spanische Leben, die Verklemmtheit, das Katholische. So, am Anfang musste ich zum Beispiel im getrennten Schlafzimmer schlafen, weil die Mutter nicht wissen durfte, dass wir schwul sind, weil es nicht ausgesprochen war.
Mhm.
Also jeder weiß es, aber alle spielen mit irgendwie. Sehr befremdlich, muss ich sagen.
Die Figur, wie du sagtest, ist ja autobiografisch angelegt. Auch viele Figuren in deinen Romanen gibt es auch in echt, wenn auch unter anderem Namen. Bist du dabei noch immer gleich nah an der Realität wie am Anfang oder entfernt sich der Lukas allmählich in den Büchern auch von dir?
Nee, Lukas bin ich, Lukas bleibe ich. Und das ist alles sehr, sehr, sehr realitätsnah. Ne?
Und deine Figur verliebt sich auch in einen Folgenspanier. Gibt es den echt dann also auch?
Den gibt es auch, ja.
Okay.
Den habe ich dieses Jahr schon zweimal gesehen und im August kommt er nochmal für 2 Wochen zu Besuch.
Ah. Und wie aktuell sind deine Geschichten eigentlich im Hinblick auf dein reales Leben? Bist du da zeitlich sehr nah dran oder gibt es da noch viel zu erzählen, bis wir an der aktuellen Tag sind?
Im Fernstecherbuch bin ich 25, heute bin ich fast 44. Das heißt, es gibt noch einiges Material dazwischen und ich hoffe, es passiert auch noch viel. Also es gibt noch einiges zu erzählen.
Ich habe bei Amazon mal ein wenig in die Rezensionen hineingestöbert und mir fiel auf, dass ja auch sehr viele weibliche Fans schreiben. Weißt du so grob, wie sich deine Leserschaft zusammensetzt? Es scheinen sich ja durchaus aus Männern und Frauen zusammenzusetzen.
Also es ist auf jeden Fall sehr überraschend, dass es sehr viele Frauen sind. Ich würde mal sagen, vielleicht 40% sind Frauen. Hätte ich am Anfang nie gedacht. Und ich habe über meine liebe Facebook-Gemeinde und meine lieben Facebook-Freunde ganz viele nette Frauen kennengelernt, die hetero sind und aber gerne schwule Literatur lesen. Und nicht nur meine. Und jetzt habe ich neulich über eine Freundin gehört, dass eine Mutter ihrer Freundin mit 60 meine Bücher verschlingt und meinte dazu irgendwie, ja, das ist doch so interessant, ich kenne gar keine Schwulen. Ich würde so gern mal wissen, wie die ticken und was die machen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da das Paradebeispiel so bin, der schwule Spanner. Aber ich nehme die Herausforderung an.
Du kümmerst dich ja auch sehr um deine Fans. Bei Facebook zum Beispiel diskutierst du ja auch gerne mit ihnen. Werden deine Bücher durch diesen Kontakt von deinen Fans auch beeinflusst?
Nee, also jetzt noch nicht, weil das meiste ist ja schon geschrieben und mein Leben ist halt schon viel weiter. Kann natürlich sein, dass es in einem späteren Band irgendwie dann mal ausschlaggebend ist, gucken wir mal. Aber eigentlich probiere ich mich nicht zu beeinflussen zu lassen, weil ich habe ja auch so gestartet, dass niemand weiß, wer ich bin und weil ich einfach frei rausschreiben wollte, ohne auf andere Leute Gefühle Rücksicht zu nehmen. Und das ist mir auch geglückt. Ich hoffe, wenn ich jetzt weiterschreibe, dass ich das auch beibehalten kann.
Wie kann man denn überhaupt dann die Bücher beziehen? Im normalen Buchladen oder wo bekommt man die her?
Also am besten im Internet, bei Amazon. Dann bekommt man die als E-Book, iTunes, Thalia. Auf meiner Homepage kriegt man die auch.
Wie ist deine Website?
Also Versand kostenfrei, nicht ganz kostenfrei. meine Homepage ist www.lukastim.de, Lukas mit C, Tim mit Doppel M.
Und wie erreicht man dich bei Facebook?
Bei Facebook, facebook.com/lukastimbuch zusammengeschrieben.
Und da diskutierst du auch gerne. Also wenn man dich was fragt dort, dann wirst du auch meistens antworten.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, ich freue mich total über Feedback und beantworte gerne indiskrete Sachen und alles.
Ja, sehr doch. Schön.
Ich bin gerne online.
Ja, Lukas, vielen Dank für das erneute Interview mit der Schwulen Welle. Nun ist hier auch bald Urlaubszeit. Fährst du im Urlaub selbst weg? Und wenn ja, geht es ebenfalls nach Gran Canaria?
Ich war schon auf Gran Canaria dieses Jahr. Ich fahre nochmal nach London in 2 Wochen und gucke mir Bettmittler an.
Okay.
Und ansonsten habe ich noch nicht so viel geplant. Ich wollte noch anmerken, ich habe letztes Mal gesagt, ich würde mir auch gerne mal ein Lied wünschen. Zu spät für heute.
Ja, stimmt. Nächstes Mal. Ne?
Also nächsten Band. Du dir dann nochmal anhörst
vorher. Genau, dann nochmal auf jeden Fall einen Musikwunsch.
Alles klar.
Das war Lukas Tim live aus Hamburg, der mit uns über sein neuestes Buch mit dem Titel Fernstecher Gran Canaria gesprochen hat. Vielen Dank nach Hamburg.
Super,
einen schönen Abend.
Vielen Dank. Euch auch. Danke.
Ciao. Danke. Tschüss. Ein Thema, über das man selten spricht und wenn, dann oft gar nicht weiß, was es ist, ist das Thema Asexualität. Die Vorstellungen darüber, was es genau ist, gehen oft weit auseinander. Bedeutet Asexualität gleichzeitig, dass man ohne Liebe lebt und hat man tatsächlich keine sexuellen Bedürfnisse? In den vergangenen Jahren ist das Thema Asexualität immer mehr in den Vordergrund gerückt worden. Und es ist daher auch von unserer Seite mal Zeit, ein wenig nachzufragen. Aus diesem Grund freuen wir uns ganz besonders, dass heute Marcel Schwalb bei uns im Studio ist. Marcel Schwalb ist Diplom-Mathematiker und hat mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Köln gearbeitet. Er ist Agenter und asexuell und engagiert sich im Bereich der Queer-Politik. Für uns ist er heute Abend extra aus Karlsruhe angereist. Dafür vorab schon mal ein herzliches Dankeschön und gleichzeitig ein herzliches Willkommen bei uns im Studio, Marcel Schwalb.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung in das doch sehr warme Freiburg.
Ja, sehr hitzig heute sogar, will ich fast sagen.
Ja.
Marcel, um mal gleich ganz blöd zu fragen, was ist Asexualität? Ist zum Beispiel ein Mönch, der im Zölibat in einem Kloster lebt, schon zwingend asexuell?
Also klare Antwort, nein. Ein Zölibat, also die bewusste Entscheidung nach Enthaltsamkeit, hat erstmal nichts mit Asexualität zu tun. Asexuelle können sich entscheiden, keinen Sex zu haben, aber es ist nicht das, was sie zu Asexuellen macht.
Mhm. Das heißt, Asexualität bedeutet demnach also nicht, dass man überhaupt gar keine Sexualität hat?
Genau, also für die Definition muss man ein bisschen ausholen. Es gibt da verschiedene Meinungen, das wurde ja auch gerade gesagt. In der internationalen Community wird Asexualität eigentlich als das Fehlen von sexueller Anziehung beschrieben. Das heißt, so wie Homosexuelle sich zu Menschen des gleichen Geschlechts angezogen fühlen, fühlen sich Asexuelle eben zu gar keinen Menschen angezogen. Das kann man sich so vorstellen und das ist auch keine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach so, so wie Schwule schwul sind oder Lesben lesbisch, so sind Asexuelle eben asexuell. Deswegen wird es auch häufig als sexuelle Orientierung gesehen. Das heißt, Asexualität steht damit auf einer Stufe mit Homo- oder Bisexualität.
Das heißt dann aber nicht, dass man halt, dass man einem anderen Menschen gegenüber gleichgültig ist. Heißt es ja eben nicht. Man kann ihnen aber doch noch emotional irgendwie in irgendeiner anderen Art und Weise entgegenstehen.
Genau, also es ist nicht zwingend so, dass man jetzt in gewissem Sinne gar keine Sexualität hat, sondern es gibt Asexuelle, die haben regelmäßig Sex, sei es zur Befriedigung einer Partnerin oder eines Partners, aufgrund des Kinderwunsches oder durchaus auch Selbstbefriedigung, weil es eben Spaß macht, sie aber keine anderen Menschen sozusagen dabei haben möchten. Es gibt Asexuelle, die hatten noch nie Sex, weil es ihnen gleichgültig ist oder manche lehnen Sex sogar kategorisch ab. Also das Spektrum ist da sehr vielseitig. Übrigens ist es nicht so, dass Asexualität ein Ausschalter ist. Es gibt da einen gewissen Graubereich, also ein asexuelles Spektrum, sagt man. Und die Menschen, die sich nur gelegentlich oder schwach sexuelles Verlangen verspüren, nennen sich auch grey-sexuell oder grausexuell im Deutschen. Es gibt auch Menschen, die das nur unter sehr innigen emotionalen Beziehungen tun und die nennen sich dann demisexuell. Wieder was gelernt.
Ja. Wieder was gelernt. Ja, ja. Neulich waren wir bei dir bei einem Vortrag im Rahmen der Reihe des Regenbogenreferats für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an der Universität in Freiburg und dort erfuhren wir unter anderem auch, dass man als asexueller Mensch gleichzeitig auch schwul bzw. lesbisch sein kann. Also die Zuneigung besteht, wie wir ja schon auch gehört haben, und dann aber auch nur auf rein emotionaler Ebene.
Also sagen wir mal so, asexuellen Menschen ist es sehr wichtig, die sexuelle Komponente von anderen Komponenten zu trennen. Also Beziehungen sind ja recht komplex. Es gibt da sexuelle Beziehungen, es gibt romantische Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen. Und Asexualität heißt erstmal nur, dass die sexuelle Komponente betrachtet wird. Das heißt, asexuelle Menschen können auch romantische Beziehungen eingehen, ganz normal. Wenn jemand sich vom gleichen Geschlecht romantisch angezogen fühlt, dann nennt sich das erstmal homoromantisch und nicht homosexuell. Es gibt analog auch heteroromantisch und biromantisch und natürlich auch aromantisch. Und für viele Menschen ist die romantische und die sexuelle Orientierung das Gleiche. Das ist auch okay so. Sie haben sich vielleicht auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber wenn ein Schwuler sich zum Beispiel von einem Mann romantisch angezogen fühlt, aber kein Verlangen nach sexueller Interaktion hat, dann könnte er durchaus als homoromantisch, aber asexuell gelten. Das kann man beliebig weiterknüpfen. So könnten Menschen auch biromantisch und heterosexuell sein. Oder, das gibt es auch, asexuell und aromantisch.
Also wie neue Begriffe, die wir heute teilweise lernen, Leute. Ja. Du bist ja selbst asexuell und wir sagen es anfangs auch Agenda oder Agenda.
Agenda, ja.
Gibt es beide Begriffe? Ich habe gerade mal mich vorher gerätselt, ob es Agenda und Agenda nur heißt.
Man sagt eigentlich Agenda, es ist nicht so eingedeutscht.
Okay. Was genau, um es kurz zu erklären, ist denn das überhaupt Agenda?
Ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das hat erstmal nichts mit Asexualität zu tun. Es ist nur so bei mir sozusagen Zufall, dass es zusammentrifft. Mhm. Agender ist eine Form von Transgender, also dem Wissen, dass die eigene Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das bei Geburt zugewiesen wurde. Bei mir bedeutet das jetzt, dass ich mich nicht als Mann sehe, aber auch nicht als Frau. Also ich habe keine Geschlechtsidentifikation in diesem Sinne. Das führt dann dazu, dass ich manchmal recht männlich gekleidet herumlaufe, manchmal mal eher weiblich gekleidet oder auch mal was dazwischen. Bei den Temperaturen hätte ich auch im Sommerkleid kommen können, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Aber wie gesagt, das Thema hat erstmal nichts mit Asexualität zu tun.
Wann hast du nur eigentlich selbst gemerkt, dass du asexuell bist? Merkt man das schon früh oder erst, wenn man versucht, eine normale Partnerschaft einzugehen?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Also ich persönlich hatte 10 Jahre lang eine sexuelle Beziehung zu einer Frau. Mhm. Und ich war am Anfang durchaus sexuell recht aktiv, weil es für mich was Neues war und ich so typisch Wissenschaftler gerne experimentiere. Nach einiger Zeit stellt sich aber dann so ein Alltag ein und da merkte ich, eigentlich habe ich kaum Interesse an Sex und ich finde Kuscheln viel angenehmer. Mittlerweile habe ich auch seit 5 Jahren keinen Sex mehr und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht vermisst. Sich asexuell zu bezeichnen, setzt aber auch voraus, dass man den Begriff überhaupt kennt. Das heißt, nur weil ich asexuell bin, weiß ich das vielleicht gar nicht und mache mir nie Gedanken darüber. Ich persönlich habe erst vor 2 Jahren gelernt, dass es sowas wie Asexualität überhaupt gibt und habe dann gesagt, ja, das trifft ja auf mich zu und da gibt's andere, die sind genauso, das hilft mir, da kann ich Fragen stellen und Antworten finden. Und deswegen ist es uns als Verein Aktivista, von dem ich halt komme, auch sehr wichtig, das Thema Asexualität einfach mal in den alltäglichen Sprachgebrauch zu kriegen.
Was sind denn überhaupt so typische Probleme, die eine asexuelle Person in einer Partnerschaft hat? Zum Beispiel, dass man in der Beziehung etwas anderes sucht als die Partnerin oder der Partner?
Ja, die Gefahr besteht. Es gibt Menschen, denen ist Sex in einer Beziehung sehr wichtig und das ist ja auch völlig in Ordnung. Anderen Menschen ist Sex in einer Beziehung unwichtig oder gar lästig. Auch das ist in Ordnung. Mhm. Wenn solche Personen aufeinandertreffen, dann kann das natürlich zu Problemen oder Missverständnissen führen, wenn man nicht darüber spricht. Das Sprechen ist in der Theorie natürlich leicht gesagt. In der Praxis ist es nicht üblich, beim ersten Kennenlernen gleich über seine sexuellen Vorlieben zu reden. Also gerade beim Thema Asexualität, weil es halt so was Unsichtbares ist. Also ich stelle mich auch nicht mit den Worten vor, hey, ich bin Marcel und asexuell. Das reimt sich zwar schön, käme aber vermutlich nicht gut an. Also, und damit Asexualität immer noch Vorurteile verknüpft sind, vermeidet man das eigentlich. Typische Probleme sind meist, dass das Desinteresse an der sexuellen Interaktion von der anderen Seite als Desinteresse an der Person gelesen wird. Also das heißt, die Menschen sind gekränkt oder fragen sich, bin ich ihm oder ihr jetzt nicht attraktiv genug oder interessiert er oder sie sich vielleicht für jemand anderes? Und wenn darüber dann nicht gesprochen wird, dann kann das schnell zu einem Ende der Beziehung oder zu anderen Missverständnissen führen.
Gibt es eigentlich trotzdem oft Partnerschaften zwischen asexuellen Personen und nicht asexuellen Personen? Hast du da Statistiken oder Erfahrungswerte?
Ja, also klar, die gibt's schon allein deswegen, weil Asexualität vielen Menschen erst später bewusst wird, wenn sie denn schon eine Beziehung haben. Manche Menschen entdecken das auch erst so mit 50 Jahren, wenn sie schon eine Familie und 2 Kinder haben, dass sie eigentlich asexuell sind und sich vielleicht nur dem gesellschaftlichen Druck gebeugt haben, jetzt eine Familie gründen zu müssen, weil das die Familie vielleicht möchte. Ja, das muss aber auch nicht heißen, dass sich danach in der Praxis für die Menschen was ändert. Nur weil man asexuell ist, liebt man ja nicht plötzlich seine Familie weniger. Das heißt auch nicht zwingend, dass man jetzt Sex verweigert. Normalerweise vermisst man ihn einfach nicht, wenn er dann mal nicht kommt.
Wenn wir jetzt gerade beim Umfeld schon sind, wäre die nächste Frage von uns natürlich auch, wie das Umfeld damit umgeht. Also gerade auch die Familie, der Freundeskreis und wissen die überhaupt, dass es sowas wie asexuell gibt? Und wenn ja, gibt es dann vielleicht auch irgendwie welche Sprüche, wie zum Beispiel, du hast halt die oder den Richtigen noch nicht gefunden?
Ja, also in der Gesellschaft gibt es diese Sprüche, ob die jetzt unbedingt im Freundeskreis kommen. Da sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man den richtigen Freundeskreis hat. Aber generell kann das natürlich passieren. Gerade in der Familie ist das immer so ein Problem. Das fängt so an mit dem typischen Ignorieren. So, das ist ja nur eine Phase oder du bist einfach gestresst, das kommt schon wieder. Ärgerlicher wird es dann, wenn einem konkrete Charaktereigenschaften angedichtet werden. Also Asexuellen wird gerne mangelnde soziale Kompetenz oder sogar Menschenhass unterstellt und das ist halt nicht der Fall und wenn sowas kommt, ist das dann doch sehr unschön für die Person, die sich dann auch geoutet hat. Also es gibt auch ein asexuelles Outing.
Ist Asexualität im Alltag sehr relevant und hat man dadurch eventuell sogar Vor- oder Nachteile?
Ja, also mir wäre im Alltag kein Vorteil bekannt, außer die Behauptung, man würde als Asexueller viel Zeit und Ärger sparen, weil man sich eben keine Gedanken über Sexualpartner oder Geschlechtskrankheiten machen müsse. Das stimmt im Übrigen nicht, denn wir haben ja schon festgestellt, dass Asexuelle durchaus Sex haben. Tatsächlich müssen bekannt Asexuelle viele Nachteile in Kauf nehmen. Asexualität wird aufgrund von Unwissen und Vorteilen gern in die Richtung Pädophilie oder Missbrauchstraumata gedrückt. Also das sind die wirklich sehr krassen Sachen, die einem begegnen. bewegen können. Das führt dann nicht nur zu hässlichen Kommentaren, sondern es ist auch durch Studien belegt, dass Asexuelle dann tatsächlich Diskriminierung erfahren. Also es werden ihnen, wie gesagt, Charaktereigenschaften wie Liebe oder Mitgefühl aberkannt und es kann auch sein, dass sie in Konkurrenzsituationen um Jobs oder Wohnungssuche dann auch tatsächlich benachteiligt werden, wenn sie es vorher angeben.
Wie viele Asexuelle gibt es denn so prozentual in der Gesellschaft? Gibt es da irgendwie Statistiken?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also es gibt Statistiken, die haben alle so das ein oder andere Problem. Erstmal ist es schwierig, Asexualität überhaupt per Definition zu greifen. Und selbst wenn, ist die Fallzahl meist so gering, dass man kaum jetzt quantitativ gute Studien hat. Es gibt eine englische Studie aus dem Jahr 2004, da geht man von einer Quote von ca. 1% der Bevölkerung aus. Es gibt aber gute Gründe, diese Quote als zu niedrig anzuzweifeln, was übrigens auch der Autor der Studie selbst sagt. Andere Wissenschaftlerinnen gehen eher so von Quoten um die 3-5% aus. Aber eins ist klar, Asexualität ist keine Massenorientierung.
War das Thema Asexualität ähnlich wie Homosexualität in der Wissenschaft eigentlich schon länger präsent und wurde erforscht oder war es die ganze Zeit im Hintergrund?
Also es gibt Forschung über Asexualität, aber sie ist im Vergleich zu anderen sehr gering. Mhm. Die Existenz von Asexualität war schon in den 40ern des letzten Jahrhunderts bekannt. Also es gibt da so die Kinsey-Skala, da hatte Asexualität so ein kleines X als Marker. Wir ermutigen immer gern Menschen, sich akademisch zu betätigen, wenn sie zum Beispiel eine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit schreiben, sich doch mal das Thema Asexualität anzugucken. Da kann man noch viel machen, da ist nicht viel erforscht und es könnte sich für eine Arbeit gerne lohnen. Und wir unterstützen auch gerne diese Personen dann zum Beispiel bei der Vermittlung von Probanden.
Wenn man jetzt das Gefühl hat, man sei asexuell, wo kann man sich informieren oder an wen wende ich mich?
Ja, heutzutage ist der einfachste Weg natürlich im Internet zu schauen. Im Netz hat sich eine große Asexualitäts-Community gebildet. Der größte Platz ist ein Netzwerk namens AVEN, also schreibt sich AVEN, AVEN. Das bedeutet Asexual Visibility and Education Network. Und da gibt's auch eine deutsche Unterseite, auf der man sich neben wissenswerten Material auch ein Forum für Fragen oder Antworten suchen kann. Also einfach mal googeln, AVEN Forum, und da findet man meist schon das deutsche Forum.
Gibt es auch Treffpunkte von asexuellen Menschen, also zum Beispiel auch Kontaktbörsen oder sowas?
Ja, also in diesem AVEN-Forum gibt es eine Rubrik Stammtische, in der regelmäßig in größeren Städten Stammtische abgehalten werden. Ich habe jetzt auch mal geguckt, die Stammtische in Stuttgart und Karlsruhe sind recht aktiv. In Freiburg gibt es gelegentlich auch einen, aber leider steht momentan kein neuer Termin fest. Wenn also Interesse besteht, würde ich auch empfehlen, da mal in dieses Forum reinzuschauen. Und zum Thema Kontaktbörse. Es gibt dort auch eine Kontaktbörse, da kann man Freundinnen oder auch PartnerInnen finden. Es gibt natürlich auch große Dating-Plattformen, wie zum Beispiel OkCupid, wird es, glaube ich, ausgesprochen, die gezielte Suche nach speziellen sexuellen Orientierungen zugelassen, also Homosexualität zum Beispiel, aber auch Asexualität.
Gibt es auch Erkennungszeichen von Asexuellen, ähnlich wie die Regenbogenflagge?
Ja, die gibt es. Also die asexuelle Bewegung hat eine eigene Flagge. Die ist ähnlich wie die Regenbogenflagge aufgebaut aus horizontalen Farbstreifen. Das sind die Farben schwarz, steht für Asexualität, grau für Gray Sexuality, weiß für Sexualität und lila für Gemeinschaft. Um sich in der Öffentlichkeit zu erkennen, tragen Asexuelle manchmal einen schwarzen Ring am rechten Mittelfinger. Gern gesehen sind auch Ass-Spielkarten, also zum Beispiel ein Herz-Ass am Rucksack. Im Englischen nennen sich Asexuelle nämlich gern Ace, was auch für Ass steht. Das Ass steht also, wie gesagt, für Asexualität. Die Farbe der Karte steht zusätzlich dann noch für die romantische Orientierung.
Dann noch eine abschließende Frage. Seid ihr auch aktuell auf vielen CSDs präsent, zum Beispiel auch in Freiburg?
Ja, also wir vom Verein Aktivista, das ist der Verein zur Sichtbarmachung von Asexualität, der ist hier in Baden-Württemberg zu Hause. Wir versuchen auf so vielen CSDs wie möglich mit einem Infostand zu sein. Leider ist unser Personal recht beschränkt. Das heißt, wir beschränken uns momentan auf Baden-Württemberg und Berlin. Wir sind in Karlsruhe und Stuttgart auf dem Sommerfest jetzt aktiv gewesen. Wir werden auch jetzt demnächst in Freiburg sein. Da kann man uns also besuchen, wenn man Interesse an Mitarbeit vielleicht sogar hat oder einfach nur Infomaterial haben möchte.
Marcel, vielen herzlichen Dank, dass du uns für die Fragen zur Verfügung standest und den weiten Weg aus Karlsruhe nach Freiburg gefunden hast, uns hier in Studios. Kann man dich auch persönlich eigentlich kontaktieren oder über den Verein, wenn man Fragen hätte noch als Betroffener?
Ja, das kann man natürlich gerne machen. Also unser Verein Aktivista, den findet man unter aktivista.net. Wer meinen persönlichen Blog finden will, der findet sich unter asexy.de, also asexy.de. Mhm. Und für den ganz persönlichen Kontakt findet ihr mich auch auf Twitter unter dem Nick @Mandelbrötchen. Also wie das Gebäck, nur das Brötchen mit UE.
Okay. Ja, dann also nochmal vielen Dank, dass du hier warst und du hast einen Musikwunsch auch gehabt, den wollen wir natürlich erfüllen, schon deswegen, weil du so weit hergekommen bist. Ja. Du hast dir das gewünscht von Björk. Wie kam dazu? Bist du großer Fan von Björk?
Ich bin Fan von Björk, ja. Ich bin auch Fan von Island und bin gelegentlich da. Ich lerne auch gerade Isländisch und habe mir gedacht, das Lied würde aktuell gut passen.
Und das ist ja auch deutlich kühler wie hier jetzt auf jeden Fall.
Ja, das ist
angenehmer. Okay, dann hören wir erstmal Björk.
Lady Evil präsentiert die beste schwule Sendung der Welt, die Schwule Welle auf 102,3 MHz.
Schlag auf Schlag kommen und gehen heute Gäste in oder aus unserem Studio. Und nun freue ich mich zum Abschluss unseres heutigen bunten Gästereigens einen der beiden Intendanten des Freiburger Theaters der Immoralisten begrüßen zu dürfen. Besonders freuen wir uns über seinen Besuch, der gerade in den Endproben der aktuellen Inszenierung steckt und sicher absolut im Stress ist. Er spielt in der diesjährigen Open-Air-Inszenierung mit. Es ist der große Gatsby. Ursprünglich hat man mit Manu Kreitmeier, dem Regisseur, gerechnet. Nun ist aber der andere Intendant, der auch mitspielt im Stück. Es ist Florian Wetter.
Hallo
Florian, grüß dich.
Schön, dass ich da sein
kann. Ihr freut es auch. Florian, du kommst direkt vom Proben jetzt gerade?
Ja, es war höllisch, weil es war eine Spätnachmittagsprobe angesetzt und ihr kennt die Zustände gerade.
Ja.
Wir sind viele von uns haben gerade Perücken und ich habe einen ganz bösen Schnauzbart angeklebt und andere haben noch einen Hut auf und dementsprechend war natürlich die Stimmung. Aber wir sind guter Dinge und wir sind tatsächlich jetzt im Endschliff angekommen.
Und ihr probt viel draus, man merkt, du bist braun gebrannt.
Na, das kommt eher von den Arbeiten dann raus. Wir versuchen noch reinzugehen. Wir haben eine Probebühne innen aufgestellt, weil wir haben einen eigenen Pool gebaut, der auch nicht ganz fertig ist und noch nicht ganz sicher. Eben, da müssen noch Geländer montiert werden. Und deswegen, bis das jetzt alles sicher ist, arbeiten wir noch drinnen auf der Probebühne. Und dann für die Durchläufe gehen wir raus.
Florian, bevor wir zu eurem Stück kommen, ein paar Worte für die wenigen Leute, die euch nicht kennen, das Theater Immoralisten. Seit wann gibt es euch? Was ist das Theater Immoralisten in wenigen Worten?
Das Theater der Moralisten ist wenn ich das modernste auf Theater hier in Freiburg. Mhm. Als Haus gibt es uns seit jetzt mittlerweile fast 5,5 Jahren. Als Gruppe, wir haben als Studiengruppe angefangen, gibt es uns seit 2001. Also wir machen schon sehr lange Theater jetzt. Und genau, unser Konzept ist, dass wir Stücke suchen, Stoffe suchen, die auch Tabuthemen streifen. Also die auch kein Blatt vor den Mund nehmen und wir versuchen, das ist steckt in unserem Namen. Wir versuchen immer wieder neue Antworten zu finden, eben auf das, was der Mensch ist, was er tut, was er will, was er nicht bekommt. Mhm. Also quasi die ganzen ursprünglichen Fragen und wir finden das Theater, das Medium ist, sich diese Fragen immer wieder neu zu stellen und nicht ein Moralkonzept zu nehmen, das sich überzustülpen und dann nach Schema F zu verfahren, sondern eigentlich immer wieder sich die Fragen neu zu stellen und deswegen der Moralist und nicht der Moralist.
Okay. Du sagst es gerade, ihr habt jetzt ein festes Haus in der Fallen-Werden-Weiß-Straße und erstmals wurde euch eine institutionelle Förderung seitens der Stadt zugesichert.
Ja.
Seid ihr nun irgendwie gefühlt irgendwie angekommen oder ist es eher der Beginn oder ist es ein Tropfen auf heißen Stein? Wie würdest du das jetzt definieren?
Wie fühlst
du
dich? Das ist auf jeden Fall wie wenn man einen Weg geht und man kommt an ein Aussichtsplateau. Also man steigt erstmal nur auf oder arbeitet sich voran. Und dann gibt es den Punkt jetzt, wo man auch mal kurz durchatmen kann und dann sagen, und schau zurück, jetzt sind wir da, jetzt sind wir auf dem und dem Level und wir sehen etwas, wir sehen, was wir geschaffen haben. Also das ist jetzt unsere 29. Produktion in der Zeit. Also ihr könnt euch vorstellen, das war eine enorme Arbeit und dadurch, dass das Theater ja auch eigens finanziert war, auch unter großem Risiko, als wir angefangen haben, hatten wir ja keine Mittel und nichts. Und dann kamen ab und zu eben Projektförderungen, die uns dann eben auch geholfen haben, die Arbeit aufzubauen, Konzeptionsförderung vom Land, von der Stadt. Und jetzt der Schritt natürlich, dass die Stadt sagt, okay, Institution seid ihr jetzt. Wir erkennen das an, dass ihr wichtig seid für die Landschaft hier und dass ihr etwas braucht, einfach damit ihr in Zukunft besser arbeiten könnt und gesicherte Bedingungen oder gesichertere Bedingungen habt, geben wir euch jetzt mal hier eine Regelmäßigkeit, die nicht gekoppelt ist an irgendwelche Projekte, die ihr uns jetzt beantragt. Ja, das ist natürlich enorm viel wert und ein großes und ein sehr großer und wichtiger Vertrauensbeweis seitens der Stadt, der uns natürlich endlos freut.
Toll, auf jeden Fall. Gratulation dazu nochmal dazu.
Dankeschön.
Wie viele Neuinzählungen macht denn im Jahr in der Regel?
Also im ersten Jahr waren es 8. Das konnten wir nicht mehr halten, weil irgendwann ist es einfach zu viel. Ja. Jetzt mittlerweile sind es etwa 4 bis 5 Neuinszenierungen. Ja. Das kommt natürlich darauf an, ob auch da eigene Stücke dabei sind oder eigene Dramatisierungen, die von Haus aus einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen als jetzt, wie sage ich, in Anführungszeichen nur ein Stück, das geschrieben ist. Ja? Mhm. Das braucht weniger Zeit. Da sind wir schneller auch. Mhm. Aber wenn du etwas recherchierst, dann jetzt, wir hatten ein Projekt gemacht über den Stammheim-Prozess und die RAF. Da haben wir ein halbes Jahr Vorlauf gehabt, auch einfach von der Recherche. Und mein Kollege hat es zusammengestellt, hat es geschrieben und ich habe es vertont und das braucht einfach Zeit, bis man dann überhaupt in den Probenprozess geht, weil sonst hat man das Stück ist schon fertig, dann macht man einen Strich und dann geht man in die Arbeit und dann geht es schneller.
Nun also der große Gatsby und ich kenne Stoff ja eigentlich als Buch aus dem Jahr 1925, glaube ich, beziehungsweise es gab auch Filme davon. Genau. Gab es eine Vorlage speziell für die Bühne oder ist das eure eigene Dramatisierung?
Ist die eigene Dramatisierung, also der Manu hat das dramatisiert und zusammen mit unserer Kollegin der Tanja Trentmann, die Übersetzung gemacht hat und dann letztendlich haben sie beide zusammen dann diese Fassung erarbeitet, die wir spielen. Mhm. Also es ist eine Romanadaption jetzt dafür, aber funktioniert jetzt wunderbar als Theaterstück jetzt, gerade auch in dem Open-Air-Format. Mhm. Gerade weil es das Luftige braucht und weil es den Sommer braucht. Mhm. Und es braucht auch dann irgendwann den Sommer, der vergeht. Ich glaube, es jetzt am Anfang, wenn es noch heiß ist, wird dieses Stück auch ganz anders wirken wie Ende August, Anfang September, wenn wir dann fast abgespielt sind, wenn dann wirklich der Herbst vor der Tür steht.
Mhm. Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Was geht es denn im Stück?
Also das Buch ist erzählt aus der Perspektive von einem Nick Carraway, junger Mann, 30 Jahre, der erzählt, was ihm passiert ist. Und zwar hat er ein relativ einfaches Häuschen gemietet, weil er einen Job hat auf Long Island. Und das ist direkt gegenüber von so einer riesigen, absurden Villa von dem berüchtigten Millionär Gatsby, Jay Gatsby. Mhm. Und niemand kennt den großartig. Ja? Und es ist die ganze Zeit hört man die Musik von den Festen, die rüberkommen. Man sieht die ganz, ganz viele Leute und auch berühmte Leute und Leute, die sterben werden, die verunglücken, die Dreck am Stecken haben. Ja, das kommt dann alles da raus, aber dieses ganze Sammelsurium, das tummelt sich alles bei Gatsby. Ja? Mhm. Und er taucht aber nicht auf. Nur eines Abends wird der Nick rüber geholt zu ihm, weil der Gatsby rausgekriegt hat, dass er verwandt ist mit der Daisy. Also er ist der Cousin von der Daisy und die Daisy ist seine große Liebe. Die hat er vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen. Damals waren es noch die Wirren des Ersten Weltkriegs und da haben die sich aus den Augen verloren. Er war ein ganz armer, junger Mann und jetzt hat er eigentlich sein ganzes Leben dem gewidmet, zu Besitz zu kommen, damit er ihr ein Leben bieten kann. Mhm. Und sie begegnen sich wieder und sie ist inzwischen verheiratet mit einem der grobschlächtigsten Quarterbacks, die Amerika bis dahin gesehen hat, mit Tom Buchanan. Mhm. Und fällt natürlich aus allen Wolken, als sie dann den Gatsby wieder sieht. Und dann ist eben die Frage, inwiefern diese Beziehung zwischen den beiden überhaupt möglich ist, weil beide letztendlich nur die Projektion aneinander lieben. Also er liebt die Projektion von der großen, unerreichten, so die, für die er alles gemacht und aufgegeben hat, sein ganzes Leben gewidmet hat. Und sie liebt diese Faszination von dem Reichtum, auch von diesem Märchenschloss und diesem absurden Besitztümern von ihm. Also es gibt diese herrliche Szene, wo sie irgendwie sein Haus besucht und das, was sie am meisten fasziniert, ist die Sammlung von Hemden, die er hat. Und sagt, das ist so tolle Hemden hast du. Aber man merkt so, es geht eigentlich gar nicht um diese Person. Es geht nur um das, was sie meinen, dass der andere ist. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Thema einfach.
Wie kamt ihr auf das Stück oder auf das?
Es ist einer der großen Stoffe der amerikanischen Literatur und ist tatsächlich auch für dieses Zeitalter überhaupt das Buch. Ja? Es gibt ja keine Dokumente groß aus der Zeit. Ja? Man kennt den Jazz und so, diese Beschreibung und diese treffende Analyse des Jazz Age, die Fitzgerald vorgelegt hat, in diesem lakonischen Ton alles auf den Punkt zu schreiben und trotzdem eine wahnsinnige Fabel aufzumachen. Also sowohl diese Mischung aus Schilderung als auch völliger metaphysischer Überhöhung, das ist natürlich sucht seinesgleichen einfach in der Literatur. Und das war natürlich reizvoll, das zu machen. Und gerade weil der Manu sehr amerikafil ist oder amerikanophil.
Hat auch ein entsprechendes Auto im rechten Sinne.
Hat ein entsprechendes Auto, hat ein Chevy aus den frühen 70ern. Ist das natürlich eins der Dinge, die man gemacht haben muss. Und wir geistern schon sehr lange um diesen Stoff rum. Und jetzt haben wir eine Besetzung dafür und ein Setting. Und das ist die Hauptmiete für ein Theaterprojekt.
Wenn ihr sowas probt, hatte Manuel da ganz feste Vorstellungen? Weiß er genau, wie es aussehen muss? Oder entsteht das sehr viel bei euch bei den Proben?
Ja, das entsteht natürlich, aber er hat während dem Entstehen schon relativ feste Vorstellungen, wie das sein muss. Also wenn er arbeitet, dann sind die ersten Proben, also auch jetzt, wenn jemand neu im Ensemble dabei ist, dann ist das erstmal auch ungewohnt. Die ersten Sachen sind nur Stellproben. Es ist wie ein Sortieren. Also es ist wie ein Aufräumen eigentlich. Manu macht eine Aufräumarbeit. Ja. Es muss alles an seinen Platz kommen. Und dann kann man reden über Schauspiel und über die Tiefenschichtung und sonst was. Es geht sehr schnell einfach über das Ganze und das Konzept, die Metaebene. Da sind wir jetzt, so fangen wir an. Also noch bevor wir in die Proben gehen und noch bevor wir das Stück entscheiden, diskutieren wir erstmal durch, was könnte uns daran interessieren und was muss gezeigt werden und was könnte ein Setting sein. Dass man das umschmeißt, ist egal. Ja. Und so wird halt gestellt und dann, wenn es fertig ist, wird umgestellt, weil sich Dinge anders ergeben oder Motive sich anders etabliert haben. Und an der Phase sind wir jetzt gerade, also wir sind durchgestellt, auch jetzt schon seit einer Woche tatsächlich. Also wir sind sehr gut in der Zeit. Und jetzt geht's an den Schliff und an das restliche Gebastel von dem Bühnenbild und dann werden wir hoffentlich Glück haben mit dem Wetter am 9.
Hoffen wir doch auch. Wie viele Leute seid ihr? Wie viele spielen mit? Welche Rolle hast du? Und gibt es auch Live-Musik? viele Fragen auf einmal.
Nacheinander. Wie viele sind wir? Wir sind sieben für diese Produktion. Live-Musik gibt es. Der Manu spielt selber Swing auf dem Klavier. Der Piano Leptin war so nett, uns ein altes weißes Klavier aus den 20er Jahren zu leihen. Das ist natürlich dann auch wunderbar. Live-Musik macht auch noch was aus. Ist jetzt nicht speziell komponiert dafür, wie wir es sonst bei anderen Projekten auch haben, aber ist natürlich eine wunderbare Zutat zu dem Ganzen.
Was spielst du?
Achso, ich spiele den grob schlechtigsten Quarterback. Dass man mir jetzt rein von der Physiognomie erstmal vielleicht nicht abnimmt, so vom ersten Ding her. Aber ich bin dementsprechend ausstaffiert. Ich habe einen üblen Schnauzer, ich habe eine ganz üble Perücke und ein sehr protziges Outfit. Und ich habe schon sehr viele Arschlöcher spielen dürfen, von dem her habe ich da Übungen drin.
Rein technisch, wie läuft es bei euch ab? Schönwetter ist klar, wenn es regnet, wenn es ein bisschen regnet, wie lang könnt ihr draußen spielen oder könnt ihr umziehen oder habt ihr ein Dach oder irgendwas?
Nee, umziehen können wir nicht. Die Hälfte des Publikums ist überdacht. Das ist dann immer ganz komfortabel. Wir haben in der Vergangenheit Aufführungen gespielt, auch im strömenden Regen tatsächlich. Mhm. Da ist es aber wirklich so die Sache, wenn sich das abzeichnet, dass der Abend nicht schön sein wird, dann kommen auch viele Leute, die reserviert haben, tatsächlich nicht. Wir versuchen dann, die Leute zu erreichen, nach Möglichkeit. Und sobald es absehbar ist, diese Vorstellung entweder frühzeitig dann abzusagen oder durchzuziehen. Und in der Regel versuchen wir natürlich zu spielen, weil wir spielen wollen, klar. Aber ganz klar, wenn es sintflutartig ist, kann man das keinem zumuten, dann macht es einfach auch keinen Spaß. Und nachdem der Poolrand auch ein bisschen glitschig sein wird, ist es dann auch, irgendwann wird es gefährlich, weil es dann natürlich auch körperlich riskant ist. Und man muss es abschätzen, aber der Siebenschläfer war ja top, von dem her, und jetzt sieht man diese Hitzewelle, über die sich alle beschweren. Wenn der Sommer so hält, ja, dann okay, mache ich mir keine Sorgen, dann wird es ein Bombending.
So, wir sind fast am Ende bereits schon, aber wo kriegt man Karten?
Mehrere Möglichkeiten dazu. Buchhandlung Schwanhäuser ist eine Möglichkeit, die sind sehr, sehr nett. BC-Ticket, die sind auch sehr, sehr nett.
Das hast du reingeredet, das müsst ihr allen sagen.
Genau. Können online auch über Print at Home, das läuft über Reservix, Karten bestellen.
Die auch nett sind?
Sind neutral. Ich glaube, das Netz ist immer neutral, so was das angeht. Oder natürlich Reservierungen immer auf unserer Homepage www.immoralisten.de oder telefonisch unter 0761 155 6022.
Nächste Woche ist Premiere. Gibt es da noch Karten?
Gibt noch Karten, ja.
Ah, also hingehen zum großen Gatsby. Also ich bin neugierig geworden. Ich denke, ich werde auf jeden Fall kommen.
Das ist schön.
Dann euch noch eine gute Endprobenzeit. Dann toll, toll für die Premiere. Und vielen Dank, dass du trotz des ganzen Stresses zu uns gekommen bist.
Kein Stress.
Und Gruß an das Team.
Dankeschön. Danke.
Danke. Das war's für heute mit dieser Ausgabe von Dampfschulwelle, das Magazin. Ich bedanke mich bei allen unseren Gästen. Ich bedanke mich bei Zoe, bei Lukas Tim aus Hamburg, bei Marcel Schwalb, der extra für unser Gespräch aus Karlsruhe angereist ist, und bei Florian Wetter, der extra die Proben verlassen hat vom großen Gatsby im Theater der Immoralisten. Des Weiteren vielen Dank an meine lieben Kollegen im Studio. Das waren oder sind der Basti, der Alex und der Dieter.
Und an alle Fans von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und alles, was zählt. In zwei Wochen ist die Schauspielerin Isabel Horn bei uns exklusiv zu Gast, die Pia spielt.
Wir hören uns aber schon nächste Woche wieder.
Euch einen schönen Abend und kommt gut durch die heißen Tage und Nächte.
Ciao. Ciao, ciao.
Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.